Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama bleibt. Ihr habt uns jetzt länger nicht gehört. Das lag daran, dass bei uns echt einiges los war in den letzten Wochen. Und diese Woche ist auch schon wieder einiges los. Deswegen wollen wir gar nicht lang rumschnacken. Ich erzähle euch nur kurz, was bei mir los war. Und zwar hatte mein Sohn vorletzte Woche ist mit einem anderen Kind kollidiert. Der war auf einen Kindergeburtstag eingeladen, ist mit einem anderen Kind kollidiert und hat dann wirklich daraus ein Zahntrauma mit Kieferbruch erlitten. Das ist wirklich krass. Ich war erstmal schockiert, weil es sah, also man sagt ja immer, es ist ja auch bekannt, Trampoline und Hüpfburgen sind einfach super gefährlich.
Ja, ne, sagt man auch. Gerade so Trampolin, aber es ist...
Ja, Trampolin haben wir sogar selber eins, aber ich versuche das total kontrolliert zu machen, indem zum Beispiel bei mir nie mehr als zwei Kinder rein dürfen. Und das ist ein ziemlich großes Trampolin. Und die müssen auch immer so ein bisschen in die gleiche Richtung hüpfen, dass die nicht wirklich kollidieren. Ja. Und das funktioniert zu Hause ganz gut, aber in dem Fall war der Kindergeburtstag halt in so einem Indoor-Spielplatz.
Horror.
Da war ich selber auch gar nicht dabei. Und da kann das natürlich immer passieren. Und dann ist der irgendwie mit einem anderen Kind kollidiert und hat sich da wirklich dieses Zahntrauma zugezogen. Und leider hat es halt bleibende Zähne erwischt, die vorderen Schneidezähne. Und das hat dann bedeutet, dass er dann auch operiert werden musste. Und die Zähne mussten quasi an die alte Position zurückgesteckt werden. Und jetzt ist er erstmal mit einer Schiene unterwegs und darf halt auch nicht wirklich, also kein Sport, keine krassen Bewegungen darf er jetzt erstmal machen und war die ganze Woche dann natürlich auch zu Hause. Brauche ich keiner alleinerziehenden Mutter erzählen, was das bedeutet. Man kommt halt dann wirklich zu nichts. Also ich bin wirklich nur von Arzt zu Arzt. Wir waren dann auch bei der Notaufnahme an dem Tag noch und dann ist man irgendwie jeden Tag gefühlt beim Zahnarzt oder dann auch noch bei anderen Ärzten, um nur zu, also ich musste 1000 Sachen checken. Dann war endlich die OP, die muss man ja auch vorbereiten, muss man vorher mit Anästhesisten sprechen und so weiter und so fort. Also es war sehr aufregend. Ja, letzte Woche war ja dann deine Tochter krank, ne?
Ja, aber uns war es nicht ganz so schlimm. Also Bei euch ist es ja wirklich sehr dramatisch. Als du mir das erzählt hast, war echt, also ich kann da auch, mir tut alles weh, mir tun die Zähne selbst weh, wenn ich das schon höre. Thema Zähne ist bei mir, ich bin da ganz empfindlich. Bei uns war es tatsächlich, wir hatten irgendeinen Infekt. Da wir hatten alles an Infekt, was man haben konnte. Wir waren beide so ein bisschen krank. Von Sonntag, da hatte die Kleine plötzlich einmal gespuckt. Wir waren aber trotzdem noch unterwegs. Dann ging es wieder. Dann hat sie abends über Bauchschmerzen geklagt. Und ich glaube einfach, dass sie da mal musste, aber nicht so richtig konnte. Und sich das so ein bisschen durchgezogen hatte die Tage. Dann hatte sie aber auch Fieber zwischendurch, dann Erkältung. Ich glaube, das war einfach gerade alles so ein Infekt. Und weil meine Nichten und Neffen nämlich auch alle zu der Zeit dann krank waren und wir uns die Woche vorher gesehen hatten, ich glaube, da haben wir uns alle gegenseitig angesteckt, weil plötzlich hatten alle Kinder in der Familie Bauchschmerzen, Schnupfen, Husten und so ein bisschen Fieber. Ich dann nämlich auch. Dann waren wir, also ich finde, es gehen immer so drei Szenarien. Das Beste ist ja immer noch, wenn quasi nur das Kind krank ist, dann kann man wenigstens noch was schaffen. Aber wenn meine Tochter krank ist, also wirklich krank ist, dann liegt die auf dem Sofa, dann schläft die, dann kann ich trotzdem arbeiten. Also das geht dann immer noch. Dann ist auch okay, ist, wenn Mama und Kind krank sind, dann können wir uns beide ausruhen auf dem Sofa und Fernsehen gucken oder schlafen. Das Schlimmste ist aber, wenn Mama krank ist und das Kind gesund. Das ist Horror. Und das war dann bei uns so. Dann war die Kleine relativ schnell wieder fit. Dann war ich aber krank. Und dann ist sie natürlich hier Halligalli, springt hier rum. Und ich war so halb auf dem ich bin aber krank. Das ging dann aber relativ schnell. Dann Gott sei Dank war es dann wieder gut. Das war jetzt nichts Wildes, also keine Grippe oder so. Aber wir haben halt einfach mal so eine Woche alles mitgenommen. Und dementsprechend hatte ich sie dann auch zu Hause, weil wir haben auch in der Kita dann die Vorschrift, dass man symptomfrei sein muss. Also je nachdem, was man hat, 24 oder 48 Stunden. Und ich wollte auch nicht riskieren, dass ich sie hinbringe und die mich dann abholen und sagen, oh, Carolina, hier, die Kleine hat gespuckt, hol sie mal bitte wieder ab. Dann lass sie direkt zu Hause, weil da habe ich dann auch keinen Nerv zu. Dieses Hin und Her, ich fahre ja immer so weit zur Kita. Also noch, bis sie jetzt in die Vorschule kommt nächstes Jahr, aber dieses Hin und Hergegurke dann, das wollte ich mir dann nicht antun. Da habe ich gedacht, nee, komm, dann lass sie zu Hause und in der Woche dann, wir konnten dann zwar keinen Podcast aufnehmen, aber alles andere, was ich arbeiten musste, konnte ich auch mit Kind zu Hause machen. Das war ganz okay dann. Also das haben wir ganz gut hingekriegt und dann war es ja auch, wir hatten ein sehr schönes Wetter hier in Hamburg, also heute auch immer noch. Aber es war sehr schön, dann waren wir tatsächlich auch noch auf dem Friedhof, als es uns dann besser ging, ein bisschen draußen spazieren mit dem Bollerwagen und dem Hund unterwegs. Das war ganz schön, mal so ein bisschen auch mal so eine kleine halbkranke Ferienwoche zu haben, ein bisschen so aus dem Alltag rauszukommen. Aber jetzt bin ich auch froh, dass sie heute jetzt wieder den ersten Tag dann wieder in der Kita ist, weil diese Woche ist bei mir auch sehr viel los. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast online geht, aber auf jeden Fall bin ich diese Woche 2 Tage auf der OMR hier in Hamburg. Das sind die Online-Marketing-Rockstars, das ist so eine Messe. Eigentlich ist es eher ein Festival, kann man schon fast sagen, bei den Ticketpreisen. Und da sind ganz viele Speaker, da sind ganz viele aus der Branche. Also ich war schon mal vor 7 Jahren da, das war 2019, da war ich gerade frisch selbstständig, damals noch als Freelancerin im redaktionellen Bereich und im Content-Marketing. Jetzt bin ich als Content-Creator da. Bin mal gespannt, wie ich da so alles treffe. Noch von früher viele Arbeitskollegen, aber da kommen ja deutschlandweit ganz viele. Also tatsächlich auch weltweit. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war. Da war Kim Kardashian, hat da gesprochen. Dieses Jahr spricht Bill Kaulitz. Und die haben dann so einen Panel-Talk da. Es wird ganz spannend, aber ich weiß auch, dass es sehr anstrengend wird für mein Nervensystem, weil doch ist es wirklich sehr, sehr viel los. Also man ist da wirklich, glaube ich, nonstop überreizt. Also ich werde auch nicht den ganzen Tag da sein können, sowieso nicht, weil ich habe ja auch die Kleine, die abgeholt werden muss und den Hund, die dann in die Huta geht. Ich freue mich schon sehr. Es ist mal was anderes, aber gleichzeitig ist es auch wirklich sehr, sehr viel. Also ich werde immer nur so ein paar Stunden am Tag da sein. Es ist 2 Tage. Also mal gucken, was ich so für mich mitnehmen kann, wie man da so trifft. So ein bisschen Networking. Ich finde, es ist immer schwierig. Ich kann das, glaube ich, ganz gut, aber ich finde es trotzdem auch immer schwierig und anstrengend. Aber ich bin sehr gespannt und ich hoffe, das Wetter ist ganz gut. Und ich weiß auch, ich habe mich die letzten Jahre habe ich immer ganz toll geschimpft, wenn OMR ist. Dann rennen nämlich alle mit ihren komischen, mit diesen Benzeln da rum. Das muss ich heute auch noch abholen bei der Akkreditierung. Mit ihrem Benzel da rum und die ganzen Cafés da rundherum. Die haben nicht da in der Ecke gewohnt. Rundherum sind immer proppevoll. Dann auch mein Lieblingscafé, da musst du irre lange anstehen. Habe ich jedes Jahr gemeckert. Und dieses Jahr bin ich auch alle von denen mit den Benzeln.
Du bist ein Teil davon.
Es wird eine sehr spannende Woche mit sehr, sehr, sehr viel los. Aber ich bin froh, wenn die Woche vorbei ist und man dann doch wieder so seine Routine hat. Ne? Also so das, was man sonst so macht und nicht ganz so jeden Tag unterwegs.
Vor allem für uns ADHS-Geschädigte. Ich kann ja jetzt offiziell uns sagen, nachdem ich die Diagnose habe. Aber ich glaube, das ist natürlich nochmal 1000-mal diese ganzen Eindrücke und so, das zu verarbeiten. Und ja, das ist klar.
Ja, ja.
Mir fällt gerade ein, ich habe gesehen, die von meinem Lieblings-Business-Podcast, sind auch mal auf der Bühne. Die Lea-Sophie Kramer und die Verena Pauster.
Habe ich auch gesehen. Ja.
Das kann ich dir sehr empfehlen. Ich war da letztes Jahr auf der Tour. Die waren ja letztes Jahr auf Podcast-Tour.
Ja, habe ich gesehen. Aber Lea-Sophie Kramer, die sind auch da. Ja, genau. Und eine Bestatterin ist auch da, ein Bestattungsunternehmen. Finde ich total spannend. Da werde ich auch mal vorbeischauen. Das sind ja nicht nur Talks, die da gehalten werden, sondern auch so Ausstellungen. Und das ist ja riesig, das Messehallengelände. Mhm. Und da ist auch ein Bestattungsunternehmen hier aus Hamburg. Und ich glaube, die sind sogar mehr, also in Hamburg gibt es die auch. Ich glaube, die sind immer auch in Berlin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Da werde ich auch mal vorbeischauen und mal gucken. Das ist ja genau mein Thema. Ne? Also sonst bin ich ja mit meinem Trauer-Content eher so ein bisschen, also sehr nischig unterwegs, was sowas angeht, aber dass da ein Bestattungsunternehmen ist, finde ich doch sehr spannend. Da werde ich mal gucken, was sie da erzählen und was sie da machen. Also ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich auch, aber ich freue mich auch, wenn es dann wieder vorbei ist.
Glaube ich. Ich bin auch echt gespannt, was du nächste Woche dann erzählen wirst. Ja, ist auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, deswegen auch sorry, wenn wir jetzt gerade aktuell immer wieder mal Lücken haben und wirklich nicht irgendwie pünktlich jeden Donnerstag liefern, aber das ist einfach das Los eines alleinerziehenden Elternteils, sobald da was außerhalb, das Thema Struktur eben nochmal, außerhalb unserer normalen Tagesroutine stattfindet, ist man plötzlich völlig lost. Also es ist halt einfach, wohin so kurzfristig mit dem Kind? Manchmal ist das Kind vielleicht auch da, also übrigens ist mein älterer Sohn heute auch zu Hause, den hört man nur aktuell nicht, weil ich den lahmgelegt habe mit einem TV-Gerät. Aber ich meine, nur die Gedanken sind ja, also ich hätte vor 2 Wochen wahrscheinlich auch aufnehmen können, weil er da mit den 10 dann auch zu Hause war, aber auch ruhig war. Aber da, manchmal ist mein Mental einfach komplett nicht dabei. Ich war so voller Sorge und ich glaube, so ist das einfach manchmal.
Absolut,
so
verständlich, ne?
Jetzt haben wir im Vorgespräch auch gehabt, der Mai ist irgendwie gefühlt schon wieder voller Feiertage und freien Tagen. Dann bin ich auch gespannt, ob wir das den Mai hinbekommen. Ich bin dann Ende Mai ja im Urlaub.
Genau, schauen wir mal, ne, wie wir das machen.
Also, wir geben unser Bestes, will ich nur dazu sagen.
Aber ich glaube, das wissen auch alle. Ich habe das auch mal in der Story erwähnt und auch gesagt, ne, wir sind ja logischerweise beide alleine und wenn dann da mal ein Kind krank ist oder man selber krank ist, dann ist es halt so, da muss man halt aussetzen. Weil ich zum Beispiel könnte nicht zu Hause aufnehmen, wenn die Kleine da ist. Also die würde dann hier vorne mit rumtanzen und hier und Mama, Mama, Mama und Mama, wo ist das und hier und ich möchte aber jetzt das haben, ich muss auf Toilette. Das würde nicht gehen. Wir haben auch gar nicht den Raum bei uns. Wir wohnen ja in der Wohnung, ich habe jetzt kein Arbeitszimmer, wo ich auch Ruhe hätte. Da wäre halt hier Halligalli. Ne? Der Hund rennt dann hier rum, das Kind, dann läuft hier wahrscheinlich noch ein iPad im Hintergrund oder so. Das würde dann nicht gehen, aber ich glaube, das ist auch verständlich und das kann man uns nachsehen, dass es nicht so ist. Wir geben uns hier immer größte Mühe, so wie wir uns auch Mühe geben. Wenn ihr uns zu Themen schreibt, denn heute machen wir auch eine Community-Folge. Das Thema wurde sich gewünscht, beziehungsweise wurde danach gefragt, ob wir nicht mal eine Folge darüber machen können. Über das Thema Therapie, beziehungsweise wie sich die Themen innerhalb der Therapie verändert haben und wie sich vielleicht auch der Rhythmus von den Therapiesitzungen verändert hat im Laufe der Zeit. Genau, da haben wir eine Nachricht zu bekommen, dass sich das gewünscht wurde, dass wir damit drüber sprechen. Das machen wir dann natürlich sehr gerne. Wenn ihr uns was schreibt, ne, worüber wir sprechen sollen, was euch interessiert, was ihr gerne wissen möchtet. Wir haben auch noch ein anderes Community-Thema, das machen wir dann auch in den nächsten Wochen. Dann freut uns das immer sehr.
Ja, das stimmt. Wir haben ja das Thema Therapie immer wieder mal bei anderen Episoden so mit drin gehabt, sage ich jetzt mal, weil das natürlich auch Teil unseres beiden Alltags ist.
Ja.
Aber noch nie so fokussiert eine Episode gewidmet, ne, dem Thema.
Nee, ich habe auch drüber nachgedacht, ob wir das schon gemacht haben, aber haben wir nicht. Wir haben es natürlich mal immer mal erwähnt, ne? Mhm. Aber noch nie jetzt so fokussiert drüber gesprochen, auch jetzt nicht darüber eine Themenentwicklung, wie lange eine Sitzung oder in welchem Rhythmus die Sitzung. Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht.
Ja, das stimmt.
Und das machen wir dann in dieser Folge. Ja. Einfach
gut.
Mal.
Magst du starten? Soll ich starten?
Also ich würde sagen, bei uns ist es ja auch sehr unterschiedlich mit der Therapie. Also wir machen ja beide Therapie. Oder du machst auch noch Therapie? Oder bist du machst auch noch, genau. Mhm. Ich bin auch noch, nicht mehr mittendrin, aber ich mache auch noch eine. Bei mir ist es ja so, ich habe natürlich aufgrund des Todes, mein Mann ist ja tödlich verunglückt, was sehr plötzlich passiert ist. Deswegen habe ich logischerweise die Therapie erst danach begonnen, weil ich ja noch nicht wusste, dass es passiert. Bei euch war es ja ein bisschen anders. Ne? Dadurch, dass du wusstest, dass Holger erkrankt ist, hast du die Therapie ja schon vor seinem Tod angefangen. Richtig?
Ja, genau. Ich habe die relativ zeitnah nach seiner Diagnose sogar gestartet.
Ja.
Aber auch nur, weil ich durch Kontakte das Glück hatte, relativ schnell einen Therapieplatz zu bekommen. Also ich glaube, das ging vielleicht einen Monat, nachdem die Diagnose war. Einen Monat später startete schon meine Therapie. Ich habe tatsächlich auch einmal noch den Therapeuten gewechselt. Das hatte jetzt keine persönlichen Gründe mit dem Therapeuten, sondern das waren einfach logistische Gründe wegen der Örtlichkeit.
War bei mir auch so, ja.
Ah, bei dir auch? Ah, okay.
Genau, das ist auch, was ich auch nochmal ansprechen wollte. Es ist natürlich gerade jetzt, wo auch da im therapeutischen Bereich was gekürzt werden soll, wird es wahrscheinlich sogar noch schwieriger, einen Therapieplatz zu finden, was ganz schlimm ist, weil ganz viele Menschen brauchen diese Hilfe und jetzt soll da noch weniger gezahlt werden von den Kassen oder so. Ist natürlich sehr, sehr schwierig und ich weiß auch, dass es sehr schwierig ist, für einige einen Platz zu finden. Bei mir war es auch so. Ich bin aber auch privat versichert. Das war damals vielleicht noch ein bisschen einfacher als heute. Ich glaube, heute ist das auch nicht mehr unbedingt so einfach. Auch als Privatversicherer ist es schwierig, einen Platz zu kriegen. Bei mir war es so, dass ich eine Woche nach Jaceks Unfall hatte ich ein Erstgespräch in einem, wie nennt man das denn? Medizinischen Versorgungszentrum, glaube ich. Also in so einem Therapiezentrum hatte ich eine Woche nach dem Unfall. Da wurde dann schon gesagt, ne, Anpassungsstörung ist aber ganz normal, ne, wenn sowas passiert, dass es nichts Ungewöhnliches. Und dann wurde mir auch schon quasi auch über Kontakte, muss ich sagen, von dem Leiter dieser Klinik, wo ich dieses Erstgespräch hatte, eine Therapeutin vermittelt. Und der hatte ich dann auch relativ, keine Ahnung, ein, zwei Wochen danach. Der hat auch schon so ein Erstgespräch und die hätte mich auch aufgenommen. Allerdings war das tatsächlich auch zu weit, also es war zu weit weg. Ich hätte dann in einen anderen Stadtteil, es war in Bahrenfeld, das kann ich auch sagen, es war in Bahrenfeld in Hamburg. Das ist relativ weit, also wir haben damals in Harvestehude gewohnt, in Eimsbüttel. Das war zu weit, also mit das Pfarrerei, da ging wirklich dann, also eine Therapiestunde geht ja immer 50 Minuten. Das heißt, man hat eine Doppelstunde, aber so regulär 50 Minuten. Und da war man dann schon wirklich 3 Stunden unterwegs mit hinfahren und zurückfahren. Und dann fuhr dann da auch nur ein Bus hin und das war alles sehr, sehr umständlich. Also viel für mich ein kompletter Tag dann auch weg, nur um zur Therapie hinzukommen und zurückzukommen. Und dann habe ich auch gesagt, nee, also ich hätte es gerne gemacht. Die war wirklich sehr, sehr nett und die hat das auch, also das Erstgespräch war auch sehr gut mit ihr und dieses Kennenlerngespräch. Aber logistisch hätte ich das, war mir das dann, ja, irgendwie hat das dann nicht gepasst. Das war mir irgendwie dann zu aufwendig, da dann hinzufahren. Auch wenn man wirklich sagen kann mittlerweile, dass man ja auch Glück hat, überhaupt einen Platz zu bekommen. Vielleicht wäre das in einer anderen Situation, hätte ich das vielleicht nicht gemacht, aber da war mir das einfach, ich hätte es nicht geschafft. Und dann hatte ich, genau, jetzt im September gestorben, dann habe ich das erstmal so kurz auf Eis gelegt, weil ich dann eine Trauerbegleitung angefangen hatte.
Mhm.
Und habe dann aber innerhalb dieser Trauerbegleitung gemerkt, dass auch sehr viele Themen offen sind, die man nur therapeutisch, also die eine Trauerbegleiterin eben nicht, weil Trauerbegleitung ist ja keine psychologische oder psychotherapeutische Beratung, die eben nur eine Psychotherapeutin oder Therapeutin, wie auch immer, Psychologin, da gibt es ja ganz viele verschiedene Begriffe, ich bin aber, sag da bestimmt irgendwas falsch. Auf jeden Fall habe ich in der Trauerbegleitung gemerkt, dass ich doch therapeutisch Unterstützung brauche und habe dann einfach mal gegoogelt und bin dann sehr schnell auf meine aktuelle Therapeutin gestoßen und habe mich dann auf die Warteliste setzen lassen. Und dann habe ich, glaube ich, aber schon eine Woche später dann mein Erstgespräch dort gehabt. Das war dann im Februar 24. Seitdem bin ich da bei ihr in Therapie. Habe ihr auch die ADHS-Diagnostik gemacht. Genau, mache auch die Therapie da. Was ich aber noch sagen wollte, ist Stichwort Therapieplatz, weil ich weiß, dass es sehr schwierig ist. Was ich auch gehört habe, oder den Tipp habe ich auch immer mal wieder rausgegeben und die Rückmeldung war, dass es sehr gut geklappt hat, sich über den kassenärztlichen Dienst eine Therapeutin zu suchen. Das kann man auch machen, wenn man gesetzlich versichert ist. Das klappt dann manchmal auch ganz gut, da relativ schnell einen Platz zu bekommen. Ansonsten aber bei medizinischen Versorgungszentren mal nachfragen. Die können auf jeden Fall meistens sehr zeitnah ein Erstgespräch anbieten, dass man da schon mal dann guckt, in welche Richtung geht das. Müsste man vielleicht sogar stationär aufgenommen werden, kann ja auch sein. Oder reicht eine ambulante Therapie, also eine, so Gesprächstherapie oder vielleicht eine Gruppentherapie. Muss man zum Psychiater gehen, weil man Medikamente braucht. Das können ja keine Therapeuten verschreiben, das machen ja Psychiater. Das würde ich auch mal empfehlen, da zu gucken. Und natürlich auch, wenn man privat versichert ist oder es sich halt leisten kann, Selbstzahler. Kann man natürlich auch machen, aber das ist natürlich auch teuer. Also da muss man dann mal schauen, was zu einem passt, was man sich leisten kann, was man machen möchte und wo man dann auch einen Platz bekommt, weil das wirklich mittlerweile nicht mehr ganz so einfach ist. Ich habe auch das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Also vor 2,5 Jahren, als ich noch eine Therapie gesucht habe, ging das bei mir sehr schnell alles. Also da hatte ich sehr Glück. Mittlerweile weiß ich auch aus unserer Praxis, was ja eine reine Privatpraxis ist, dass auch da Wartezeiten sind, obwohl man privat versichert ist dann auch. Das ist halt auch nicht mehr so ohne. Aber genau, ich bin jetzt seit Februar 24 in therapeutischer Behandlung bei meiner Therapeutin. Das ist eine Verhaltenstherapie. Also sie macht Verhaltenstherapie und Traumatherapie haben wir auch gemacht. Ich weiß, wie das bei dir war oder was du da, es gibt ja verschiedene, Tiefenpsychologie gibt es ja auch, bei mir ist es jetzt aber Verhaltenstherapie. Mit Traumatherapie, weil bei mir sich aus dieser Anpassungsstörung eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat, also PTBS, die auch behandelt wurde. Das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden, aber nichtsdestotrotz ist die immer noch da. Und bei mir war das auch so, dass ich natürlich die erste Zeit war das Thema, also ich bin hingegangen und habe gesagt, mein Mann ist gestorben, ich möchte nicht dran kaputt gehen, ich brauche jemanden, der mir hilft. Also das Thema Trauer war natürlich, ich würde sagen sogar, also bis zum ersten Todestag war das das Hauptthema, würde ich sagen. Danach haben sich die Themen so nach und nach gewandelt und wir haben aber auch in den ersten Sitzungen auch darüber gesprochen, was denn das Ziel dieser Therapie ist. Also ich finde das auch sehr wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, warum bin ich hier und was möchte ich und was ist das Ziel davon. Natürlich ist das Ziel, dass man die Trauer verarbeitet und da finde ich es auch interessant, mal drüber nachzudenken, was das denn heißt. Denn Trauerverarbeitung heißt für mich nicht, dass die Trauer irgendwann weg ist, dass man sie verarbeitet, also dass ne, die dann irgendwann nicht mehr da ist, dass man sie nicht mehr spürt, sondern ich finde Trauerverarbeitung ist, und ich mache ja gerade die Trauerbegleiterausbildung und habe da jetzt schon so, also noch nicht lange, erst seit 2 Wochen, aber habe da jetzt schon so einen anderen Blick drauf, weil Trauerverarbeitung ist dann eher das, ich nehme meine Trauer und verarbeite sie zu etwas anderem, zu etwas Neuem und das war mir sehr wichtig auch in dieser Therapie, dass ich meine Trauer nehme, sie verarbeite, aber sie zu etwas Neuem verarbeite und nicht, dass sie weg ist, weil Trauer ist nie weg, das ist ein Lebensprozess, aber trotzdem kann man aus der Trauer ja Sachen verarbeiten und sie zu etwas Neuem verarbeiten. Und das war auch so das Ziel bei mir. Also bei mir war auch das Ziel dann, neue Lebensziele zum Beispiel in dieser Therapie zu finden und darüber zu sprechen und neue Lebensziele auch zu entwickeln. Also das waren so die groben Ziele, also einmal natürlich die Trauer und neue Lebensziele, neue Lebensperspektiven, die im Rahmen dieser Therapie, und natürlich tun sie innerhalb der Therapie, also bei mir jedenfalls ganz, ganz viele andere Themen auf, weil ich habe das Gefühl, ich bin so eine reine Baustelle, also wenn wir da so drüber sprechen. Weil dann ist noch das, dann ist noch das, dann ist noch das. Das tut sie natürlich alles auch. Aber das waren so die beiden oberen Themen, so Trauer und neue Lebensziele schaffen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Kannst du mal erzählen.
Ja, tatsächlich hatte ich ja gerade gesagt, bei mir ging die Therapie relativ zeitnah nach der Diagnose, ging die los. Und da war das erstmal so ein bisschen, also eigentlich hatte ich gar keine Lust sofort auf Therapie, wusste aber, dass ich das jetzt machen muss, weil das so ein Schock war, dass ich mich selber ein bisschen schützen wollte, weil ich war ja damals, das habe ich auch öfter schon in anderen Episoden erzählt, in so einem ständigen Rad gefangen aus irgendwie Recherchen, wie kann man irgendwie diese Krankheit doch noch stoppen oder wie kann man das Rad noch umdrehen oder halt, dass Holger nicht an dieser Krankheit sterben wird. Und das hat mich schon sehr aufgefressen, also diese Recherchen, aber auch mein Alltag mit den Kindern gleichzeitig zu arbeiten und so weiter. Und es war eigentlich eher so, dass ich mir mit dieser Therapie wie so eine Lücke, damals, es war anfangs wöchentlich, später 14-tägig.
Gehst du 14-tägig aktuell?
Ja, ich gehe 14-tägig. Ich gehe bis heute 14-tägig. Es war mal kurzzeitig einmal im Monat. Da war aber auch so, da waren bei der Therapeutin die Kapazitäten weniger. Und ich hatte auch das Gefühl, ich hab weniger Bedarf. Aber wir sind zurückgegangen zu 14-tägig, weil ich habe es tatsächlich unterschätzt.
Ja.
Aber damals war das wöchentlich und es war wie so von mir selbst eine auferzwungene Pause, einmal in der Woche diese 50 Minuten, wo es tatsächlich auch nur um mich ging. Weil es ging ja sonst über, damals wusste ich das noch nicht, aber es ging ja dann für die nächsten Jahre bis heute, ging es ja jetzt nicht mehr wirklich richtig um mich. Also ich musste ja die ersten, sagen wir mal jetzt die ersten 2 Jahre, 2,5 Jahre, das erste halbe Jahr ging es ja nur um Holger und zu schauen, dass diese Krankheit aufgehalten wird. Aber es ging ja wirklich gar nicht um mich. Und da war irgendwie, ich hatte schon von Anfang an das Gefühl, es wäre gut, wenn ich mir, auch wenn ich in dem Moment noch nicht so vorstellen kann, worüber ich jetzt gerade sprechen soll, weil es war ja immer dieses Gefühl von, ich habe jetzt gar keine Zeit dafür, war es trotzdem halt wichtig, dass wir drüber sprechen. Und es kam trotzdem immer wieder was raus. Ich habe halt über meine Ängste dann gesprochen und dass ich einfach Angst habe, ihn zu verlieren und solche Themen. Und als Holger dann gestorben war, dann war das natürlich dann sowieso, also da war dann klar, das war dann, wir hatten ja, das hatte ich auch schon mal erwähnt, wir hatten ja dann in der Familie, in der weiteren Familie immer ein bisschen, hatten wir ein bisschen Stress, da habe ich dann sehr viel darüber gesprochen. Ich wurde schon dann nochmal schwer enttäuscht und diese Enttäuschung habe ich dann auch verarbeitet. Das heißt, die Trauer kam, die richtige Trauer, gut, in der Zeit, als Holger erkrankt war, also in dieser Krankheitsphase, war mit Sicherheit das Thema der antizipatorischen Trauer auch schon ein Thema, weil man sich ja doch irgendwie Stück für Stück von dem Menschen verabschiedet, der sich ja auch total verändert hat in dieser Phase. Aber dann war erstmal wieder so akut dieses Thema der Enttäuschung, dieses, ja, ich wurde sehr fallen gelassen, sage ich jetzt mal, schwer enttäuscht in der Familie. Und das musste ich auch erstmal über diese Therapie aufarbeiten. Und dann hatte das Thema Therapie für mich nochmal einen extra Stellenwert, weil ja auch mein Sohn dann in Therapie gehen musste, weil der ja so heftig reagiert hat.
Stimmt.
Das heißt, in meiner Therapie habe ich das Verhalten meines Sohnes ja dann auch nochmal mit aufgegriffen, weil mich das ja sehr schwer belastet hat, wie sehr es ihn belastet hat.
Mhm.
Also das war, die Themen wurden schon anders, aber es war immer, hatte das natürlich schon mit dem Tod von Holger zu tun, aber ja, meine Themen haben sich im Laufe der Zeit schon auch sehr verändert. Und heute ist es so, dass ich, genau, ich war ja dann mal monatlich, weil ich dachte, ich habe das jetzt irgendwie alles gut im Griff und ich brauche das gar nicht mehr so sehr. Ich bin auch froh, dass ich sie nicht abgebrochen habe, weil so ein Slot ist ja sofort weg und dann musst du erstmal wieder...
Absolut.
Genau, und bin dann jetzt zurückgegangen, als ich ich hatte ja dann vor, also im November 24 dann diese mehrere Nervenzusammenbrüche da am Stück und da habe ich dann sofort wieder angezogen. Also da ging das dann, da war der Umzug dann hinter mir, das war so die Phase, wo ich mal auf einmal monatlich gegangen bin, weil ich dachte, ich habe jetzt dafür keine Zeit, ich muss jetzt den Umzug und ein Haus verkaufen, das ist alles wichtiger.
Ja,
und als dieser Nervenzusammenbruch oder Brüche kamen, bin ich sofort zurück zu 14-tägig, zum Glück konnte das meine Therapeutin auch umsetzen.
Gott sei Dank.
Ja, es ist nicht selbstverständlich.
Also, ich glaube, sonst sind die Slots sind ja direkt weg, die machen einen Direktplatz für Neue, die auf der Warteliste stehen, das ist dann gar nicht so
richtig,
einfach.
Genau. Ja. Und zum Glück hat das aber geklappt. Klar, ein bisschen Vorlaufzeit hat die natürlich auch gebraucht, aber es hat dann zum Glück geklappt und jetzt bin ich bis heute 14-tägig und ich traue mich auch ehrlich gesagt noch gar nicht, in monatlich zu gehen, weil immer wieder Themen aufkommen und heute bespreche ich halt mit ihr so Themen wie, ich habe ja im Laufe der Zeit auch das Gefühl, dass ich, dass mein Essverhalten ein bisschen gestört ist und dass ich das merke, das versuche ich aufzuarbeiten. Woher kommt das? Also es ist eine klassische Verhaltenstherapie, aber der Fokus der Themen hat sich immer so ein bisschen verschoben. Und aktuell haben wir eigentlich hauptsächlich die Themen, ja, dass ich immer wieder reflektiere, dass ich meinen Alltag gerade reflektiere, dass ich den Fokus wieder auf mich mehr setzen soll, weil die Kinder halt beide gerade sehr stabil sind und in der Spur sind. Solche Themen. Aber ich werde, jetzt vor kurzem, ich glaube, das war jetzt letzten Monat, wurden wieder, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das immer sind, aber sie hat jetzt wieder quasi so ein neues Stundenkontingent für mich beantragt und freigegeben bekommen.
Es sind immer 3, also bei uns sind es immer 30. Also je nachdem nach Krankenkasse, aber also oder ich im Privat vielleicht auch nochmal einen Unterschied, aber bei uns sind es immer, glaube ich, 30 oder so. Kannst du immer neu beantragen und dann muss die Krankenkasse sagen, ja oder nein.
Ja.
Ich muss sagen, das hat bei mir auch immer gut geklappt. Es wurde auch schon jetzt, ich glaube, 2-mal neu beantragt oder so. Also eigentlich reichen so 30 Stunden, ja je nachdem, wie oft man natürlich geht, meistens so für ein Jahr, weil es ist ja doch immer mal Urlaub zwischen Feiertagen oder sowas. Weil man natürlich öfter geht als einmal in der Woche, dann muss man natürlich schauen, aber eigentlich reicht das immer so 30 sind eigentlich so ein Jahr, kann man schon so ganz grob sagen, ne? Also nicht immer, aber eigentlich sollte das schon so passen. Aber da hast du jetzt nochmal neu beantragt oder deine Therapeutin?
Genau, die Therapeutin hat das gemacht und das wurde jetzt auch nochmal, also erst wurde es, interessanterweise wurde es erst abgelehnt.
Ach.
So mit der Begründung, das Thema Trauer müsste jetzt, also das war jetzt nicht 1:1 geschrieben, aber es müsste jetzt auch mal langsam erledigt sein.
Ja, ja. Das ist dieses Stichwort normale Trauer. Das habe ich auch in der Trauerbegleitung jetzt schon gelernt. Normale Trauer, also das heißt auch wirklich so normale Trauer, aber es gibt ja keine normale Trauer. Aber das ist die, ne, also was ja auch von der Krankenkasse oder von der Gesellschaft oft so gesehen wird, so nach einem Jahr ist es dann okay. Mhm. Obwohl es ist ja schon länger als ein Jahr, aber so ein Jahr, und dann ist es in Ordnung, ne? Dann kann man auch wieder arbeiten gehen, ist nicht mehr Therapie. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja nicht Trauer, ist ja ein Leben lang da. Also ich finde auch nicht, dass man das da sagen kann. Natürlich, Krankenkassen, die wollen ja immer nicht bezahlen, die wollen ihre Kosten so gering wie Möglichkeiten erstmal ablehnen. Aber du konntest das noch irgendwie mit Widerspruch dann...
Genau, die Therapeutin hat das alles gemacht. Die hat gesagt, das ist unmögliches Verhalten und so geht das nicht. Das war auch nicht die Krankenkasse selber, sondern halt da so ein Gutachter, der das irgendwie...
Medizinischer Dienst ist wahrscheinlich
ja,
immer,
ja,
ne?
Ja, genau. Und die haben das abgelehnt. Und dann hat sie aber einen sehr direkten Einspruch eingelegt und dann wurde es auch genehmigt. Ja, ja, zum Glück. Und wir machen das so, also ich war ganz lang in Präsenz dort.
Ja.
Und nach meinem Umzug aber ist es jetzt so, dass wir... Ich könnte theoretisch hinfahren, das ist nicht so weit, aber meistens ist es mit dem streng getakteten Alltag bei mir einfach so, dass ich oft mit ihr das über online einfach mache.
Und das ist gut. Ist das für dich, also hat das denselben Effekt, als wenn du vor Ort bist?
Also, ich versuche so oft wie möglich schon vor Ort zu sein. Ich mache jetzt nicht irgendwie über mehrere Wochen hinweg nur online. Okay. Aber oft ist es abwechselnd. Mal so, jetzt haben wir mal zweimal am Stück online gehabt, weil es jetzt einfach nicht ging, mit meinem Sohn, der ja auch zu Hause war. Aber normalerweise versuche ich es abzuwägen. Es geht, aber ich glaube, es geht nur deswegen, weil ich sie jetzt einfach auch schon über drei Jahre als meine Therapeutin habe und wir halt so einen Grund, so eine Basis einfach schon haben. Ich würde es jetzt niemandem empfehlen, der irgendwie mit einer Therapie startet, also klar, wenn es nicht anders geht, lieber eine Online-Therapie machen gar keine. Ja. Aber ich würde schon sagen, bis man sich mal eingegroovt hat mit der Person, weil das ist ja schon sehr auf so ein Vertrauensverhältnis auch einfach aufgebaut. Also man muss mit der Person ja schon echt auch eine gute Basis finden. Und ich glaube, bis dahin ist es super wichtig, das nur in Präsenz zu machen. Wir lassen jetzt die Zügel gerade ein bisschen lockerer wann ging das los? Als ich halt dann vor 1,5 Jahren umgezogen bin, dann mal im Quartal, dann irgendwann einmal im Monat. Aber bei uns geht das. Also ich spüre da keinen Unterschied.
Okay. Ja, finde ich wichtig. Das traue ich mich nämlich noch nicht. Also ich bin auch, ich war jetzt, ich glaube, bis Anfang des Jahres einmal pro Woche immer noch da. Mhm. Jetzt mache ich ja gerade zusätzlich, nicht bei meiner direkten Therapeutin, aber in der Praxis noch eine Gruppentherapie einmal wöchentlich, aber speziell für ADHS. Denn das sind ja auch so Themen, die ich ja auch erst wusste, als Jacek schon verstorben war, ne, dass ich ADHS habe, dass ich in eine neurodivergente Richtung, Autismus und sowas, dass ich das auch in diesem Bereich unterwegs bin. Und das sind alles so Themen, die natürlich in den ersten anderthalb oder in der ersten Zeit der Therapie gar keinen Platz hat. Also das Thema ADHS und was das mit mir macht, dass ich das erst im Erwachsenenalter bekommen habe, diese Diagnose, was das für meinen Alltag bedeutet, wie groß der Leidensdruck ist, das war nie Thema in meiner Therapie, weil da ging es wirklich eigentlich ausschließlich um die Trauer und neue Leben, also erstmal wirklich nur um die Trauer und neue Lebensziele, dann kam immer wieder so rein, weil ich habe ja immer so phasenweise so ganz tolle Ideen, die ich unbedingt direkt umsetzen will und bin immer sehr motiviert. Ne? Das ist bei ADHS dann oft so. Und deswegen mache ich jetzt noch eine ADHS-Gruppentherapie. So 12-mal ist das immer mit anderen zusammen, weil es ja eine Gruppe ist, logischerweise. Und deswegen sind wir jetzt Anfang des Jahres auch auf 2-wöchentlich runter in meiner Einzeltherapie, weil ich aber auch merke, dass bei mir, wäre das sonst zu viel, also einmal pro Woche Einzel und dann noch einmal pro Woche noch Gruppe, das wäre dann also für mich zu viel und ist es auch für mich dann organisatorisch manchmal auch ein bisschen schwierig, weil es dann schon so ist, also wenn ich bin Einzel, nämlich immer vor Ort, weil wenn ich Einzel habe in der Woche, den habe ich immer mittags den Termin, dann ist es auch wirklich dieser Tag, dann bin ich auch den ganzen Tag dann unterwegs, das lohnt sich für mich nicht nach Hause zu fahren, dann ist der Hund in der Huta, Kind ist natürlich in der Kita, ich bin dann nochmal irgendwie einen Kaffee trinken oder arbeite aus dem Café aus, also da bin ich jetzt schon den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen verplant und das jetzt 2 Tage die Woche wäre auch emotional dann zu viel und organisatorisch auch und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir auf 2-wöchentlich runter und ich habe auch gemerkt, so dass so langsam jetzt dann eben dieses Trauerthema nicht mehr so akut ist, weil ich habe also wirklich schon, da hat mir die Therapie sehr geholfen im Umgang mit meiner Trauer, ich habe meinen Trauerweg gefunden, also ich weiß, wie ich damit umgehen muss, ich weiß, wie ich die Trauer zulassen muss, wie ich mit meinen Emotionen umgehen muss, dass ich meine Emotionen auch erkennen kann, dass ich weiß, okay, das ist Trauer und so fühlt sich das bei mir an und das muss ich tun, damit ich mich nicht verliere jetzt in dem Gefühl. Das habe ich schon gelernt. Also ich glaube, ohne meine Therapeutin wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Für mich war die Therapie überlebenswichtig, kann man schon so sagen. Also hätte ich sie nicht gemacht, wäre das, glaube ich, heute alles nicht so dieses Thema Resilienz und sowas alles, was man natürlich nicht, also irgendwie nicht erlernen kann, was, oder was man in der Kindheit erlernt, was ich aber gar nicht wusste, dass ich das so in mir trage, ist alles durch Therapie entstanden. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Aber ich merke schon, dass dieses Thema Trauer mittlerweile eher so in den Hintergrund rückt, dass jetzt wirklich solche Sachen hochkommen, nämlich auch wie Alltag, Struktur, Thema ADHS, ne, auch sind so Themen, die immer hochkommen, bei mir ganz stark Grenzen setzen zum Beispiel. Wie lerne ich Nein zu sagen? Wie lerne ich mich abzugrenzen? Weil ich doch immer sehr stark merke, dass ich habe immer ganz, ganz wenig Energie, weil ich ganz viel Energie in Sachen reinstecke, die totaler Schwachsinn sind und mich viel mit Sachen auseinandersetze, die mir Energie rauben und sowas oder auch mit meinem Umfeld, was kann ich machen, dass das halt alles so läuft, dass das halt auch in mein Leben passt und so. Also das sind so Themen und natürlich auch neue dann Lebensziele immer noch nach wie vor, was ich mir vorstelle für mein Leben, wie ich das umsetzen möchte, dass mein Mann trotzdem noch einen Platz da hat, aber auch meine Tochter hat keine Therapie, also noch nicht, sie ist ja jetzt 4,5 ist sie jetzt. Noch brauchst du es nicht, aber natürlich sind auch so mal Themen, dass ich mal sage, ne, hier und mit der Kleinen ist gerade so und so oder sie reagiert so und so, dass wir auch da mal drüber sprechen und dass ich mir da mal einen Rat hole und sie dann mal sagt, es ist schon alles okay, so wie es ist. Es verändert sich auf jeden Fall. Also die Themen verändern sich und es verändert sich auch der Rhythmus in der Regel. Also für mich reicht jetzt, ich würde sagen, auch wenn die Gruppentherapie jetzt beendet ist, Ende Mai, würde ich sagen, dass ich bei 2x im Monat, also alle 2 Wochen auch bleibe. Aber ich glaube, jede Woche habe ich dann manchmal auch gar nicht das Bedürfnis. Dann manchmal bin ich dann auch so da gewesen in der letzten Zeit, dass ich so war, ach, ich habe jetzt auch gar nicht so, worüber ich sprechen möchte. Irgendwie ist gar nicht so akut. Und dann, wenn man dann so eine Woche Pause hat, dann hat man doch mal ein bisschen mehr Themen, die man dann wieder mitbringt, worüber man dann sprechen kann oder was man gerade irgendwie, worauf man sich fokussiert und das finde ich ist für mich jetzt gerade ein guter Rhythmus. Es gibt aber genauso auch die Leute, die zum Beispiel 2x in der Woche zur Therapie gehen. Das war für mich von Anfang an ein bisschen zu viel, weil das hätte ich organisatorisch nicht geschafft. Aber auch das ist, je nachdem natürlich, was man für ein Päckchen mitbringt, ist das auch total normal, auch 2x in der Woche zu einer Einzeltherapie zu gehen. Also das ist super individuell und man kann auch gar nicht sagen, jetzt nach 2 Jahren muss es weniger sein von den Sitzungen her oder nach 3 Jahren oder man macht nur 1 Jahr Therapie. Also ich kenne Leute, die wirklich jahrelang Therapie machen und da regelmäßig hingehen, also einmal die Woche oder alle 2 Wochen. Ich kenne aber auch welche, die machen nur 1 Jahr, haben nur 1 Jahr Therapie gemacht, jetzt gerade nach dem Verlust. Für die reicht das dann auch. Das ist, glaube ich, bei jedem auch anders, je nachdem, was man halt für Baustellen irgendwie so hat oder welche Themen man einfach noch therapeutisch begleiten lassen möchte. Ich bin aber auch sehr froh, dass ich noch nicht gesagt habe, aber ich bin sonst auch so, mir noch nicht, ich brauche es gar nicht mehr, mir geht's ja gut, dass ich meine Therapie trotzdem weitermache und vielleicht dann irgendwann auch mal jetzt, also ich glaube, wir haben noch ein Kontingent, ich weiß es gar nicht so genau, macht auch alles meine Therapeutin, das neue beantragen. Aber dass wir dann auch irgendwann mal so sagen, okay, vielleicht nur 1x im Monat oder sowas und das dann so ausschleichen lassen. Also ich finde, man merkt es selbst auch ganz gut, wenn man noch das Bedürfnis hat und das auch noch braucht, da regelmäßig hinzugehen, auch noch immer Themen hat. Aber wenn man dann da sitzt, merkt, ach, ich habe eigentlich gar keine Themen, weil ich so gefestigt bin in meiner Persönlichkeit und in meinen Ansichten und in meinem Handeln, dass ich das eigentlich nicht mehr brauche und sehr gut alleine schaffe, dann kann man auch sagen, dann ist man den Weg der Therapie bis hierhin gegangen und dann reicht das auch. Also ist jeder so unterschiedlich. Deswegen kann man gar nicht sagen, man muss so lange Therapie machen, gerade nach dem Verlust. Einige machen auch gar keine Therapie. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass jeder eine Therapie machen soll nach einem Verlust. Manche machen gar nichts, kenne ich auch. Und manche machen in Anführungsstrichen nur eine Trauerbegleitung oder ein Trauercoaching oder so. Also da ist jeder anders. Also da muss man wirklich in sich mal reinhorchen, was möchte man und was braucht man, um ja weitermachen zu können, um mit diesem Verlust weiterleben zu können. Das ist für jeden etwas anderes. Und einige sagen, ich brauche beides, Trauerbegleitung und Therapie. Einige brauchen nur das eine. Und andere sagen wiederum, nee, ich schaffe das ganz alleine, weil ich so resilient bin oder das ja, so gut kann, dann ist das auch alles völlig in Ordnung. Da findet jeder oder muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Ja, sehe ich genauso. Es ist aber schon so, also das haben wir beide ja auch schon gesagt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr kommt nicht zurecht oder so, kümmert euch rechtzeitig, ja. Wartet bitte nicht, bis alles irgendwie um euch herum eskaliert. Den Fehler habe ich ja bei meinem Sohn gemacht, also bei mir jetzt nicht, bei mir habe ich mich rechtzeitig gekümmert, aber nachdem mein Sohn keinerlei Symptome erstmal gezeigt hat, nach dem Tod seines Vaters, habe ich auch gedacht irgendwie, er braucht es nicht. Manche Kinder brauchen es auch nicht, das stimmt. Aber ich glaube, ich würde beim nächsten Mal einfach präventiv nach einem Therapieplatz schon mal suchen, auch fürs Kind, ob er es dann am Ende braucht oder nicht. Ich meine, wie du vorhin auch schon gesagt hast, man führt ja erstmal Erstgespräche und sowas, dann kann man immer noch sagen, okay, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich habe mit meinem Sohn auch mehrere Therapeuten abgeklappert, obwohl es so wenig gab. bis ich den passenden für ihn gefunden habe. Also wir waren da auch, es hätte eine schnellere Lösung gegeben, aber mit der Therapeutin, das habe ich bei dem Erstgespräch schon festgestellt, da habe ich dann auch gesagt, dann lieber gar keine Therapie als mit ihr, weil das kein guter Match war.
Ja, es ist so wichtig, dass es passt.
Ja, aber ich würde da immer erstmal präventiv, jetzt wo die Zeiten noch krasser werden und es noch mehr Kürzungen gibt, würde ich da wirklich rechtzeitig mal gucken, ob man es dann schlussendlich durchzieht und für lange durchzieht, ob es das Richtige ist für das Kind. Es gibt ja zum Beispiel auch Trauergruppen.
Genau.
War für mich jetzt persönlich nichts, aber gibt es ja auch zum Beispiel fürs Kind. Ja. Fand ich für ihn damals jetzt auch nicht passend, aber könnte ich mir tatsächlich inzwischen ganz gut für ihn vorstellen, weil ich glaube, dass er jetzt in einem Alter ist, er ist jetzt 8, das schön zu finden, andere Kinder zu treffen, die ein gleiches Schicksal haben wie er.
Ja.
So einfach auch hier auch für die eigene Identität. Das ist, bin ja der Einzige, dem sowas passiert ist und so. Könnt ihr mir vorstellen, also ich werde das jetzt nicht aktiv und dringend angehen, aber das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und ansonsten, ich glaube, es gibt schon so Möglichkeiten, wenn man jetzt schnell Unterstützung braucht. Du hattest vorhin was gesagt von einem kassenärztlichen
Dienst.
Oder?
Genau, das ist für die Krankenkassen, für die gesetzlichen Krankenkassen, meine ich. Und da kann man quasi, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, weil ich das nie in Anspruch genommen habe, als ich noch gesetzlich versichert war. Aber da kann man sich, glaube ich, drüber einen Therapeuten suchen. Und da wird einem Therapeut, glaube ich, zugewiesen. Auf jeden Fall kann man da mal das dann danach fragen und das machen. Wie gesagt, wie das funktioniert, weiß ich nicht so genau. Aber ich weiß aus der Community, da habe ich das schon ein paar Mal empfohlen. Und da kam die Rückmeldung, dass das sehr gut geklappt hat und die direkt eine Therapeutin gefunden haben. Und da sehr zufrieden sind und da wirklich sehr schnell auch einen Platz gefunden haben, ohne lange warten zu müssen. Ich glaube, das ist dann einfach so, dass dir quasi so ein Arzt dann zugewiesen wird oder du dann irgendwie einen Termin bei dem Arzt bekommen musst oder sowas. Ich glaube, das geht aber auch mit verschiedensten Ärzten. Auch wenn du jetzt zum Orthopäden musst und da keinen Termin bekommst, dann wird dir so einer zugewiesen oder ein Termin oder sowas. Ich glaube, so ähnlich funktioniert das.
Ist es dieser ärztliche Bereitschaftsdienst mit dieser 116, 117? Ist es das?
Jetzt bin ich jetzt überfragt. Ich glaube nicht, oder? Oder kann es sein, dass das zusammenhängt?
Also den kenne ich von verschiedenen, also da ruft man zum Beispiel auch an, ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube es ist bundesweit, nicht nur bayernweit.
Nee, das ist bundesweit, den gibt es bei uns auch.
Also diese 116, 117?
Ja, genau, ja, die gibt es auch.
Gut,
ja, ja.
Das ist bundesweit, da rufst du ja zum Beispiel auch an, ich hatte da irgendwann mal einen Fall, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ah genau, das war damals, als die Au-pair da war und die hatte dann irgendwie ein Thema und ich brauchte quasi, am Wochenende war das glaube ich, schnellstmöglich einen Gynäkologen und die sagen dir dann, wo in deiner Nähe quasi der nächste Gynäkologe ist zum Beispiel.
Ja.
Und so kannst du aber auch genauso über die 116, 117 dir den nächst freien Therapeuten quasi sichern. Also da geht es dann ein bisschen zügiger. Da hast du halt dann nicht die Auswahl, sag ich jetzt mal. Da musst du dann halt auf gut Deutsch nehmen, was du kriegen kannst. Aber das heißt ja nicht, dass das schlecht ist, erstens. Und zweitens, denke ich mir, ist für den Notfall immer das noch besser. Also man kann ja dann langfristig eine andere Lösung suchen. Aber ich finde, also so ein Einstieg ist ja immer noch besser als nichts.
Ja.
Genau. Oder was man machen kann, ist mit seinem eigenen Hausarzt zu sprechen. Oft haben die natürlich auch Tipps und Kontakte.
Das stimmt. Da wurde ich auch mal zu diesem MVZ nämlich geschickt, bei dem ich war. Und da hatte ich ja, wie gesagt, eine Woche nach dem Unfall ein Erstgespräch. Und da wurde schon gesagt, mit der und der Diagnose. Und da dann auch über Kontakte wurde man dann weitervermittelt. Das hat auch sehr gut geklappt, muss ich sagen. Dass man da sehr schnell dran kam und die hat natürlich auch in diesem MVZ auch, ich meine, also in dem auch ich war auf jeden Fall, haben die halt auch Psychiater, die dir halt auch Medikamente verschreiben können, falls du welche brauchst. Ne? Also es kann natürlich sein, dass du irgendwie eine Antidepressiva brauchst in der Situation, in der du dich befindest, dann können die das auch als Psychiater auch verschreiben. Hausärzte können das wohl auch verschreiben, aber nicht unbedingt alles, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber da auf jeden Fall sonst zum Hausarzt einmal gehen und sich da einfach mal beraten lassen, sagen, ne, das und das ist passiert, ich brauche Hilfe und die haben da eigentlich auch immer schon Tipps und wissen, was man da machen kann oder an wen man sich wenden kann.
Ja, genau, weil das ist es immer, du musst selber jetzt nicht alles sofort recherchieren und wissen, wende dich einfach an eine Person so wie einen Hausarzt und dann geht's da Stück für Stück weiter.
Genau.
Das ist ja auch, also Trauerbegleitung, hattest du vorhin schon gesagt, das finde ich macht auch Sinn. Ich finde, da ist man, hat man meistens schneller Zugang als jetzt zu einem Therapeuten. Wenn es super akut ist, kann ich immer, das haben wir ja auch schon mehrmals in sämtlichen Situationen empfohlen, aber immer die Telefonseelsorge, wenn was super akut ist und besprechen muss, kann man sich da immer hinwenden. Die sind ja wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Was ich nur gemacht habe, ich kann das in die Shownotes packen, aber ich glaube, das war jetzt für mich, ich glaube, es gibt es schon in allen Städten, aber ich glaube, in anderen Städten heißt es anders. Es hat jetzt keinen irgendwie allgemeinen Namen. Und zwar war das so eine, ich sage jetzt mal Anlaufstelle, es ist jetzt keine Organisation oder Stiftung, sondern es war so eine Anlaufstelle von der Stadt. wenn Kinder in extreme Situationen geraten, wenn was Traumatisches passiert, ähnlich wie wir das damals hatten mit der Aetas Kinderstiftung, aber wir haben da auch was von der Stadt, so eine Anlaufstelle, die können in jegliche Richtung auch unterstützen. Und die habe ich mich damals gewandt, als mein Sohn dann diese Symptome so stark zeigte, von heute auf morgen, ich natürlich so schnell keinen Therapieplatz hatte. Also ich musste das nicht bezahlen, aber die hatten mir dann so relativ schnell ein Kontingent von, ich glaube, 10 Terminen gegeben und ich hatte dann so eine Erziehungsberaterin zu Hause. Das kann man auch für alle sämtlichen anderen Lebenslagen. Die war jetzt nicht auf Trauer spezialisiert.
Nee, das gibt's vom Jugendamt auch, so Familienhilfen.
Ja, genau. Also ich glaube, das ging auch übers Jugend. Also diese Stelle, die ich meine von der Stadt.
Ja, ich war nämlich beim Jugendamt tatsächlich auch. Also da können wir auch mal eine Folge zu machen. Ich wurde vom Jugendamt quasi, was heißt vorgeladen, ich habe einen Brief bekommen und bei uns hieß es, also ich weiß nicht, ob das bundesweit ist oder nur in Hamburg, aber bei uns ist es so in Hamburg, dass man zum Jugendamt, also man kriegt da einen Brief und soll da einmal vorsprechen, wenn halt ein Elternteil verstirbt und minderjährige Kinder im Haushalt sind. Die kriegen die Polizeimeldung, wenn die sehen, da ist noch ein minderjähriges Kind im Haushalt, dann wird der überlebende Elternteil einmal vorgeladen. Also es war ein super nettes Gespräch, das war ein super junger Mitarbeiter, ich glaube, der war jünger als ich und super nett. Und der hatte mir dann auch nämlich einige Sachen vorgeschlagen, was man machen könnte. Es gibt auch so Familienhilfen, die nämlich auch in die Familie kommen, die jetzt nicht speziell zum Thema Trauer sind, aber die auch unterstützen können, auch wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Kind Probleme hat, so psychologisch oder so, wenn man da Hilfe braucht oder das machen die schon. Also da kann man sich auch ans Jugendamt mal wenden und das ist natürlich dann aber im Hinblick auf die Kinder. Das ist ja nichts jetzt für mich, sondern die kommen dann wirklich als Familienhilfe für das Kind dann, bevor halt eine Kindeswohlgefährdung irgendwie stattfindet, kommt dann so eine Familienhilfe vom Jugendamt. Das kann auch helfen und ich fand auch den Termin beim Jugendamt sehr nett. Muss ich echt sagen, also war jetzt nicht schlimm oder so.
Und die Erziehungsberaterin, die ich da, also so hieß die halt, ne? Also diese Erziehungsberaterin, die zu mir kam, die hat mir damals auch wirklich sehr geholfen. Die war zwar nicht auf Trauer spezialisiert, aber sie hat mir zumindest, sie hat mich und meinen Sohn halt beobachtet so ein bisschen im Alltag und hat mir dann wirklich im Alltag irgendwie so Tipps gegeben. So, nee, würde ich jetzt so machen, sehen Sie es mal lieber so. Also die hat immer so ganz neue Denkanstöße. Und das war 6 Monate nach Holgers Tod und wir waren beide ja irgendwie tief in unseren Krisen, sowohl mein Sohn wie auch ich. Und trotzdem haben irgendwie so praktische Tools für den Alltag wirklich schon sehr geholfen, dass wir auch die Wut so ein bisschen aufeinander verlieren. Also es war wirklich sehr interessant, was die da bewirkt hat. Die war auch schon ein bisschen älter. Das heißt, die hat auch, also sie war nicht alt, aber die war schon sehr erfahren in dem, was sie da gemacht hat. Die ist auch super ruhig geblieben. Auch was ich und mein Sohn, was wir beide so nicht so drauf haben. Wir sind ja beide relativ schnell, gehen wir ja an die Decke. Und die hat da so ein bisschen Ruhe reingebracht und hat mir immer wieder so im Alltag Tipps gegeben. Und ja, das hat jetzt vielleicht mit dem Oberbegriff Therapie, den wir jetzt heute in der Episode haben, nichts zu tun. Aber ich würde das als Alternative, wenn es denn schnell gehen muss am Anfang, immer wieder machen. Ich würde das immer wieder machen, weil die hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe die auch sehr vermisst am Anfang, als die nicht mehr kam, weil ich so einmal in der Woche so eine, ja, ich habe mir dann immer unter der Woche so Sachen aufgeschrieben, die im Alltag passiert sind, so, oh, wie reagiere ich, wenn er, wie reagiere ich, wenn ich, und habe mir das so aufgeschrieben und immer, wenn die Stunde da war, habe ich die irgendwie so alles gefragt. Das war wirklich generell, auch als für unsere Mutter-Sohn-Beziehung außerhalb der Trauer, fand ich das sehr wohltuend. Das hat uns echt nach vorne gebracht. Muss ich
schön
sagen.
Ja.
Also das kann ich auch empfehlen.
Ein toller Tipp.
Sehr empfehlen. Ja. Also ja, wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, hauptsächlich wird das über, ich glaube auch diese Stelle, die hieß zwar anders, aber ich glaube, die war schon irgendwie über das Jugendamt da angesiedelt. Und dann habe ich noch einen letzten Tipp. Ich glaube, den habe ich auch schon mal erwähnt, passt aber gut zum Thema Therapie. Den habe ich selber auch schon angewandt, 2-mal oder 3-mal sogar schon bei verschiedenen Themen. Das ist dieser Pennebaker, Pennebaker-Methode. Und da geht es darum, dass man innerhalb von einem bestimmten Zeitraum, also ich glaube maximal 4 Wochen, soll man sich 4-mal für 15 Minuten hinsetzen und 15 Minuten lang über das Thema, was einen so schlimm beschäftigt, schreiben. Es hat natürlich nichts mit Therapie zu tun und wird niemals eine Therapie ersetzen. Ich meine nur, wenn man ganz schnell sich selber helfen möchte und nicht jetzt gerade warten kann und man macht diese 4-mal 15 Minuten, also das kann man an 4 verschiedenen, also an 4 darauffolgenden Tagen machen. Man kann aber auch sagen, ich mache es an 4 aufeinanderfolgenden Montagen, also einmal in der Woche. Wichtig ist nur, dass man 15 Minuten komplett die ganze Zeit über dieses Thema schreibt. Und wenn man nichts mehr, also 15 Minuten darf der Stift nicht abgelegt werden und man darf, und wenn einem nichts mehr einfällt, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, nach 2 Minuten schon das Gefühl hast, was schreibe ich jetzt noch, dann musst du so lange den Satz davor wiederholen, bis es weitergeht. Und wenn du das 15 Minuten konsequent machst, dann kommst du, also weil du das so lange machen musst kommst du irgendwann an so, wie soll ich sagen, tiefer liegenden Ebenen in deinem Hirn, kommst allein schon dadurch ein bisschen mehr auf die Lösung. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Das hat mir bei 3, also damals, wo das Thema so schwierig war mit der Familie, kurz nach Holgers Tod, da hat mir das wahnsinnig geholfen, um mich selber ein bisschen runterzubringen. Wie gesagt, ersetzt keine Therapie, googelt das mal, ich nehme das auch gerne in die Shownotes, aber ich fand das so zur eigenen Beruhigung und zum eigenen bisschen runterbringen, fand ich das wirklich eine coole Methode. Und ich meine, 15 Minuten kriegt man morgens oder so, also irgendwann kriegt man das schon rein.
Ja,
also das hat schon
ist ein guter Tipp.
Ja. Ja, das fand ich ganz gut. Penny Baker heißt der, ja, genau.
Kannte ich gar nicht.
Den richtigen Link und die Methode, die wurde schon mehrmals irgendwie, die habe ich selber auch von einem anderen Podcast, da gibt es einen Link dazu, den packe ich einfach rein, wen das interessiert, der soll sich das einfach anschauen. Genau, aber ich glaube, sonst habe ich gar nichts zu dem Thema Therapie zu sagen, weil ich bin ja immer noch nicht am Ende. Also ich bin ja immer noch in Therapie.
Ne? Wir sind ja eigentlich immer noch mittendrin, ne? Also noch ja. Ist da nicht abgeschlossen.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich das jedem empfehlen kann, auch wenn es für also unterschiedliche Art von Therapie, ob es jetzt Verhaltenstherapie ist, ob man sich ein systemisches Coaching, das ist ja meistens dann auf Selbstzahlerbasis, gönnen möchte. Aber ich glaube, es ist schon gut, den Fokus da auf sich selber zu lenken und zu sagen, ich nehme mir in welcher Form auch immer einen bestimmten Zeitraum in einer Woche oder in 14 Tagen, wo es wirklich nur mal um mich, um meine Gefühle geht, weil die haben halt ganz oft im Alltag keinen Platz.
Ja, das stimmt.
Und dann merkt man erstmal, was da so alles rausbricht. Und ich glaube, um langfristig zu heilen und für die mentale Gesundheit ist es schon wichtig, irgendwas zum Thema Selbstfürsorge zu machen in unserer Situation. Deswegen kann ich es nur sehr empfehlen. Gut, dann haben wir eine busy Woche jetzt vor uns. Ich bin gespannt, was du nächste Woche erzählst. Und ich hoffe sehr, dass wir nächste Woche aufnehmen können, dass wir wieder ein bisschen mehr an der Spur sind. Also wie gesagt, wir geben unser Bestes. Wenn ihr Fragen habt, wir freuen uns wirklich immer sehr über eure Nachrichten, Themenvorschläge. Ihr seid ja da wirklich echt sehr fleißig. Da bin ich sehr glücklich darüber.
Ich auch. Ich freue mich auch immer, wenn wir Nachrichten finden in unserem Postfach oder ihr Themenwünsche habt und so und dass ihr irgendwas hören möchtet und dass ihr unseren Podcast überhaupt hört. Finde ich immer noch total spannend, dass sich Leute anhören, was wir hier so erzählen und dann wirklich auch Feedback geben. Also bisher durchweg positiv, dass es euch hilft. Dass es aber auch schwer ist, sich sowas anzuhören, gerade wenn man da noch sehr frisch in dem Thema ist und sehr frisch verwirrt wird. Das verstehe ich auch total, dass sowas auch Zeit braucht. Aber ihr dürft uns immer gerne schreiben und euch mit Themenwünschen gerne an uns melden. Wir schauen dann, ob wir das schon mal besprochen haben oder nochmal tiefer gehen möchten in der Episode oder vielleicht auch mal eine Expertin dazu einladen. Genau, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Ja, und selbst wenn ihr keine Frage habt, ihr könnt gerne jederzeit unsere Episoden kommentieren. Ihr könnt unseren Podcast bewerten, selbstverständlich mit 5 Sternen.
Aber natürlich.
Ja, wir freuen uns über jegliches Feedback und ansonsten würde ich sagen, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.